Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Abseits des politischen Trubels in Brüssel geht heute in Bonn die letzte Vorbereitungskonferenz für den nächsten Weltklimagipfel zu Ende. Damit fangen wir gleich an. Außerdem haben wir eine überraschend schnelle Evolution bei Eidechsen im Programm. Wir begeben uns in die Anden, wo die bislang früheste menschliche Höhensiedlung entdeckt wurde. Und wir schauen, was passiert, wenn Autos in die Luft gehen. Das alles mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. In Bonn fand in dieser Woche die letzte Verhandlungs- und Vorbereitungsrunde vor dem kommenden Weltklimagipfel in Peru Ende November statt. Vor dem Gipfel also, auf dem die Staatengemeinschaft weitere Maßnahmen zur Drosselung der Emissionen von Treibhausgasen auf den Weg bringen muss. Tut sie es nicht, wird es immer unwahrscheinlicher, dass es 2015 in Paris endlich zu einem wirkungsvollen internationalen Klimaschutzabkommen kommen wird. Dennoch tun die Industrie- und Schwellenländer viel zu wenig. Wie sich das ändern lässt, darüber wurde in Bonn diskutiert. Volker Mrazek war für uns dort.
Am Kurs, den die Welt beim Ausstoß von Treibhausgasen steuert, zeichnen sich auch vor dem inzwischen 20. Klimagipfel keine Veränderungen ab. Niklas Höhne, Direktor für Energie- und Klimapolitik bei der Beratungsfirma Ecofis, weiß, wozu das führen kann, dieses weiter so wie bisher.
Wenn man berechnet, wie stark sich die Temperatur erhöhen würde, dann sind wir bei ungefähr 3,7 Grad. Und das ist natürlich sehr weit weg von dem allgemeinen Ziel von 2 Grad.
Was die Staaten bisher anbieten, um ihren Treibhausgasausstoß zu senken, reicht noch lange nicht aus. Klimaforscher sprechen von einer Emissionslücke, die noch geschlossen werden müsse, damit die Erde nicht in ein zu heißes Klimaregime abdriftet. Jahr für Jahr stoßen die Länder der Erde mehr CO2 und andere Treibhausgase aus. Inzwischen sind es rund 50 Gigatonnen. Also 50 Milliarden Tonnen jährlich. Spätestens 2020, so Höhne, müssten die Emissionen sinken.
Sieht aber jetzt so aus, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dass wir ja bei 55, 56 Gigatonnen sind. Das bedeutet, wir haben eine Lücke von ungefähr 10 Gigatonnen. Das sind 20% der heutigen Emissionen. Das ist sehr beträchtlich.
Wie kann diese Lücke verkleinert oder sogar geschlossen werden? Bei der Bonner Verhandlungsrunde legt Ecofis dazu jetzt ein Strategiepapier vor, unter anderem gemeinsam mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Es richtet sich an die USA und China, die beiden größten Klimasünder.
Wenn die USA zum Beispiel ambitionierte Standards für Autos einführen würden, noch mehr Förderung für erneuerbare Energien umsetzen würde und insbesondere Energieeffizienz in Gebäuden. Auf der chinesischen Seite geht es auch um die Förderung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz in Gebäuden und in der Industrie. Wenn die beiden Länder das tun würden, dann würde die Lücke im Jahr 2020 um 25% verringert werden. Wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn alle Länder ähnliche Maßnahmen umsetzen, dass dann die Lücke auch geschlossen werden kann.
Wenn da nur das Wörtchen wenn nicht wäre. Im Moment lassen beide Großmächte jedenfalls neue Klimaschutzansätze noch immer vermissen. Unter Umständen sind es nicht Länderregierungen, sondern Unternehmen, die neuen Schwung in den Klimaschutz bringen. So wollen jetzt 7 große Konzerne gemeinsam testen, wie sie den Austritt von Methan bei der Öl- und Gasförderung verhindern können. Methan ist mehr als 20-mal so klimaschädlich wie CO2. Die neue Initiative ging vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, aus. Dort gibt es ein Projekt, um den Gehalt von Ruß, Methan und weiteren Stoffen in der Luft zu reduzieren, die das Klima ebenfalls aufheizen. Die Schwedin Helena Molin-Valdes leitet das Projektsekretariat.
Jede Firma führt eine eigene Studie durch und untersucht dabei 9 verschiedene Stationen im Produktionsprozess, an denen Methan austreten kann. Dann sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Lecks zu schließen. Außerdem wollen wir noch weitere Ölkonzerne mit ins Boot holen.
Sinnvoll wäre es zudem, das Abfackeln von Methan auf Bohrinseln und in Produktionsfeldern einzuschränken. Verringern könnte man außerdem den Eintrag von Ruß in die Atmosphäre, vor allem durch die stärkere Verbreitung von Dieselfiltern. Und dann sind da auch noch fluorhaltige Kältemittel in Kühl- und Klimaanlagen, die immer mehr eingesetzt werden, weil sie die Ozonschicht nicht schädigen. Leider heizen diese Industriegase aber das Klima stark auf.
Wir könnten die Emission von Ruß, Methan und fluorhaltigen Kältemitteln ohne weiteres reduzieren. Die Technologie steht heute schon zur Verfügung. Nach unseren Computermodellen wäre es möglich, den Treibhauseffekt dieser Substanzen fast zu halbieren. So hätten wir viel größere Chancen, das 2-Grad-Ziel noch zu erreichen. Klimaschutzes.
Das entbindet allerdings die Regierungen nicht von ihren Klimaschutzverpflichtungen. Am wichtigsten ist es nach wie vor, dass Industrie- und Schwellenländer ihren CO2-Ausstoß massiv drosseln.
Volker Mrazek war das über die letzte Vorbereitungskonferenz für den Weltklimagipfel in Peru. Die Evolution hat in Jahrmillionen die Lebewesen geschaffen, die heute die Erde bewohnen. Und jede dieser Arten verändert sich stetig weiter. In der Regel laufen diese Prozesse sehr, sehr langsam ab. Manchmal allerdings legt die Evolution plötzlich ein Tempo zu. Einen solchen Fall haben amerikanische Forscher jetzt auf einer Reihe kleiner Inseln vor der Küste Floridas beobachtet, an zwei nahe verwandten Arten von Anolis-Eidechsen. Die Forscher beschreiben ihre Ergebnisse im Fachmagazin Science. Den Hauptautor, Joel Stewart von der Universität von Texas, habe ich vor der Sendung gefragt, was genau auf diesen Inseln passiert ist.
Well, these islands originally had just
Nun, auf diesen Inseln lebte ursprünglich nur der grüne Anolis. Das ist die einzige in Florida heimische Anolis-Art. Ohne Konkurrenten nutzte diese Art einen großen Teil der Insel. Sie lebte am Boden, genauso wie am Fuß der Bäume und in Büschen. Aber dann kam etwa in den 1950er Jahren die aus Kuba eingeschleppte Art der Bahama-Anolis nach Südflorida und breitete sich aus. Aus Beobachtungsdaten wissen wir, dass der grüne Anolis sich in die höheren Teile der Bäume zurückzog. Wahrscheinlich, so unsere Hypothese, um dem Konkurrenzdruck durch die Bahama-Anolis zu entgehen. Auf den Inseln wollten wir diese Annahme überprüfen. Deshalb hat einer meiner Kollegen 1995 Bahama-Anolis auf drei dieser Inseln ausgesetzt, auf denen vorher nur grüne Anolis lebten. Er entdeckte, dass die Tiere plötzlich weiter oben in den Bäumen lebten. Das war also der experimentelle Beweis. 15 Jahre bzw. 20 Anolis-Generationen später kam ich dann dazu und wollte herausfinden, ob dieser Lebensraumwechsel sich schon auf die Evolution der heimischen grünen Anolis ausgewirkt hatte. Also fing ich einige der Tiere auf diesen Inseln und vermaß ihre Füße, um zu sehen, ob die Haftzehen größer geworden waren.
Und wie haben sich die Tiere verändert?
Sie haben sich verändert, indem sie größere Haftzehen entwickelt haben, mit denen sie sich ähnlich wie Geckos besser an den dünnen, glatten Ästen in den Baumkronen festhalten konnten. Wahrscheinlich ist das eine Anpassung an ihren neuen Lebensraum in größeren Höhen.
Are they now better? Kommen sie dadurch jetzt besser klar mit den Neuankömmlingen, Lizards?
Ja, die beiden Arten haben den Lebensraum jetzt zwischen sich aufgeteilt. Der Bahama-Anolis lebt in Bodennähe und der grüne Anolis bewohnt die oberen Bereiche der Bäume. Wir gehen davon aus, dass es ihnen da oben besser geht.
And is that a good sign? Ist das denn ein gutes Zeichen? Invasive Arten sorgen ja überall auf der Welt für Probleme. Würden Sie anhand Ihrer Ergebnisse sagen, dass zumindest Eidechsen sich schnell an neue Arten gewöhnen können? Adapt to new species around.
Right. At least in this case.
Zumindest in diesem Fall ist es ein gutes Zeichen, denn es beweist, dass dort, wo der grüne Anolis die Fähigkeit hat, sich in die Baumkronen zurückzuziehen, er mit dem eingeschleppten Bahama-Anolis gut zurechtkommt. Vermutlich hatte der grüne Anolis genug genetische Vielfalt, sodass die Selektion ihn hinauf in die Bäume bringen konnte und er sich in das Leben dort oben anpassen konnte. Die Frage ist, ob man diese Erkenntnis generalisieren kann auf andere Organismen und ihre Reaktion auf invasive Arten, Umweltveränderungen oder Klimawandel. Haben sie genug genetische Variation, um mit den Herausforderungen klarzukommen, denen sie gegenüberstehen? Das ist eine offene Frage. Unsere Entdeckung dieser schnellen evolutionären Reaktion lässt hoffen, dass sich möglicherweise auch andere Organismen an neue Arten oder den Klimawandel anpassen können. Aber das dürfte von System zu System oder von Organismus zu Organismus variieren.
Eidechsen entwickeln sich blitzartig schnell. Das war Joel Stewart von der Universität von Texas.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
5 Jahre lang haben 2 Studenten der Universität Maine die Anden durchsucht. Dann entdeckten sie Beweise dafür, dass Menschen schon vor mehr als 12.000 Jahren in dem Bergmassiv gelebt haben. Und zwar nicht irgendwo, sondern in fast 4.500 Metern Höhe. Es waren eiszeitliche Jäger, die diesen Rekord aufgestellt haben. Sie verlegen den Zeitpunkt der Besiedlung großer Höhlen damit um 1.000 Jahre nach vorne und werfen neue Fragen auf, Dagmar Röhrlich berichtet.
Schon vor Jahren hatten Archäologen an der südperuanischen Pazifikküste charakteristische Fallspitzen gefunden, die Fishtail Points. Sie sind älter als 11.500 Jahre, stammen also aus der jüngsten Eiszeit. Das Ungewöhnliche daran, sie bestehen aus vulkanischem Glas, aus Obsidian, und den gibt es an der Küste überhaupt nicht.
Menschen mussten ihn aus dem Hochgebirge dorthin gebracht haben. Deshalb haben wir nach Hinweisen gesucht, dass schon vor dem Ende der Eiszeit Jäger und Sammler hoch oben in den Anden gelebt hatten. Und wir wurden fündig, und zwar im Pukuncho-Becken in 4.500 Metern Höhe. Wir konnten die Fundstellen auf bis zu 12.400 Jahre vor heute datieren.
Kurt Rademacher ist Anthropologe und forscht nun an der Universität Tübingen. Die erste Fundstätte ist Pukuncho, eine Werkstatt für Steingeräte unter freiem Himmel. Die zweite Stelle ist Kunkaicha, ein im Lauf der Jahrtausende vom Ruß der Feuer geschwärzter Felsüberhang, dessen Wände mit Zeichnungen von Jagdwild geschmückt sind. Deren Alter ist allerdings unbekannt.
Viele verschiedene Hinweise deuten darauf hin, dass diese Fundstellen Basiscamps sind. So fanden wir in Kunkaicha Knochen von Südandenhirschen wie Cunhas und Guanacos. Dazu hunderte von Pfeilspitzen, Faustkeilen oder Schabern. Das ist zu viel Material für einen kurzen Zwischenstopp und dafür sind auch die Distanzen zum Rand des Hochplateaus zu groß. Wir sind uns recht sicher, dass sich die Leute dort mindestens während der Jagdsaison aufhielten. Vielleicht sogar rund ums Jahr.
Im Boden der Werkstattfundstelle Pukuncho stecken Steinwerkzeuge, darunter auch Pfeilspitzen und Schaber aus Obsidian. Der stammt von dort und ist geochemisch identisch mit den Funden an der Küste. Die Paläo-Indianer siedelten also nicht nur in großen Höhen, sondern sie hielten auch Kontakt zur Tiefebene.
Am Ende der Eiszeit war es zwar kälter als heute, aber weniger harsch als gedacht. Und die Gletscher reichten nicht weit über ihren modernen Stand hinaus.
Allerdings liegt das Pukuncho-Becken fast so hoch wie die Spitze des Mont Blancs. Und damit beträgt der Sauerstoffpartialdruck nicht einmal die Hälfte des Drucks auf Meereshöhe.
Die frühe Besiedlung dieser extremen Höhen könnte zweierlei bedeuten. Entweder passten sich die Menschen genetisch unglaublich schnell an die Bedingungen an, denn sie eroberten die Höhen weniger als 2000 Jahre, nachdem ihre Ahnen Südamerika betreten hatten. Oder die menschliche Anpassungsfähigkeit ist groß genug, um sofort mit dem dauerhaften Leben in großen Höhen fertig zu werden. Dann hätte sich die genetische Anpassung der modernen Indios erst später entwickelt. Beides wäre interessant zu wissen.
Was jedoch die Menschen von der fischreichen Küste ins baumlose, kalte Hochgebirge zog, ist unklar.
Aus welchem Grund auch immer sich die ersten Menschen ins Pukuncho-Becken gewagt haben, sie fanden dort in der trockenen Bergregion eine wunderschöne Hochlandoase mit Feuchtgebieten voller Pflanzen und Tiere.
Und deshalb lebten Menschen wohl mehr oder weniger ständig seit mehr als 12.000 Jahren im Pukuncho-Becken, von den frühen Jägern und Sammlern der Eiszeit bis zu den modernen Alpaka-Hirten heute.
Dagmar Röhrlich war das über die frühe Besiedlung großer Höhen in den Anden. Fliegende Autos gehören bislang allein in das Reich von Harry Potter oder Science-Fiction-Filmen. Da sind sie auch weit verbreitet. Es gab aber auch schon in der Realität Dutzende Versuche, fliegende Autos zu bauen. Keine allzu erfolgreichen zugegebenermaßen. Am Max-Planck-Institut für kybernetische Biologie wird jetzt aber an solchen Konzepten geforscht. Lucian Haas war vor Ort.
Das Cyber-Motion-Labor des Max-Planck-Instituts für kybernetische Biologie in Tübingen. Der Luftfahrtingenieur Frank Nievenhuysen verschließt von außen eine fensterlose Pilotenkanzel, die am Arm eines großen Industrieroboters montiert ist. Der Versuchspilot in der Kanzel bekommt über Projektoren eine realitätsnah simulierte Außensicht, wie aus einem Cockpit vorgegaukelt. Die Bewegungen aber sind echt, denn der Roboterarm kippt, dreht und wendet die Kanzel über Elektromotoren passend zu allen Fluglagen.
Diesen Simulatoren benutzen wir eigentlich, wenn es notwendig ist, realistische Simulationen zu machen. So hier können wir wirklich den Piloten einen fast realen Flug ermöglichen, mit allen Reizen, die im Normalflug auch auftauchen.
Frank Nievenhuysen erforscht, wie Piloten mit dieser Flut an Reizen umgehen. Vor allem geht es ihm um die Frage, wie kann man die Steuerung eines Fluggerätes so vereinfachen, dass sich der Pilot nur noch um das Wesentliche, wie beispielsweise die Richtungsvorgabe, kümmern muss. Viele seiner Probanden besitzen gar keine Fluglizenz und haben auch keine Flugerfahrung. Sie können höchstens Auto fahren. Den Simulator manövrieren sie deshalb auch nicht mit einem Steuerknüppel, sondern mit einem normalen Lenkrad.
Das ist aus dem Grund, dass Menschen jetzt Autofahrer sind und diese Schnittstelle eigentlich kennen. Wenn wir diese Schnittstelle 1:1 im fliegenden Auto haben, wird das die Zeit für Training reduzieren, um das Ganze so einfach wie möglich und auch so kostengünstig wie möglich zu halten.
Fliegende Autos, das ist die Vision hinter dem von der EU geförderten Forschungsprojekt MyCopter. Es zielt darauf, neue grundlegende Konzepte zu entwickeln, wie man unsere Städte von Staus entlasten könnte, indem man den Pendelverkehr teilweise in die Luft verlagert. Die Idee von fliegenden Autos als eine Mischung von Pkw und Flugzeug gibt es zwar schon seit rund 100 Jahren, doch praxistaugliche Modelle sind bis heute nicht am Markt zu finden. Das liegt auch daran, dass Flugzeuge kaum mit dem Straßenverkehr kompatibel sind. Heinrich Bülthoff, Leiter des MyCopter-Projektes.
Wir werden nicht auf der Autobahn sozusagen landen können, weil da ist kein Platz. Wir können auch nicht, wenn wir mit dem Auto im Stau stehen, die Flächen ausklappen und dann abheben. Für solche Fragen, gerade auch, wie fliege ich zur Arbeit, brauchen wir etwas, wo wir tatsächlich vertikal abheben können. Und da haben wir dann es eher mit einem hubschrauberähnlichen Gerät zu tun.
Autoähnliche Flugvehikel als Senkrechtstarter. Darin sieht Heinrich Bülthoff die Zukunft des Individualverkehrs. Doch um so ein Konzept eines Tages realisieren zu können, gilt es, eine große Hürde zu überwinden. Hubschrauber sind die am schwierigsten zu steuernden Fluggeräte. Sie erfordern normalerweise eine lange Ausbildung und enorm viel Training.
Das kann man nicht von jedem Autofahrer verlangen. Also wenn wir jetzt jeden Autofahrer zum Piloten machen würden, dann würde das einfach nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen Automatisierungstechnik haben und eine Schnittstelle zwischen dem Menschen und der Maschine, dem Flugauto, die uns das so einfach macht wie das Autofahren.
Darum kommt hier das Lenkrad ins Spiel. Damit soll auch der Pilot eines Flugautos künftig nur nach rechts oder links steuern müssen. Alle weiteren Aufgaben, etwa zur Stabilisierung des Fluggerätes in der Luft, würde das Vehikel automatisch übernehmen. Tests im Tübinger Cyber-Motion-Simulator haben bereits gezeigt, dass das funktionieren kann.
Lucian Haas war das. Und mehr zum Thema fliegende Autos gibt's bei uns am kommenden Sonntag zu hören. Bei Wissenschaft im Brennpunkt ab 16.35 Uhr heißt es dann, das Auto geht in die Luft. Visionen für einen fliegenden Individualverkehr. Hier im Studio machen wir aber erstmal weiter ohne fliegende Autos und dafür mit Arndt Reuning und den Meldungen aus der Forschung.
Der japanische Kletterfarn nutzt ein chemisches Kommunikationssystem, um das Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Pflanzen aufrechtzuerhalten. Das berichten Biologen aus Japan im Fachmagazin Science. Der Botenstoff Gibberellinsäure sorgt dafür, dass diese Pflanzen männliche Geschlechtsmerkmale bilden. Heranwachsende Farne bilden nur eine inaktive Vorstufe dieser Substanz. Aus ihnen entwickeln sich daher weibliche Pflanzen. Diese geben den Stoff in den Boden ab, wo er dann später von anderen Farnen dieser Art aufgenommen und in die aktive Form umgewandelt wird. Die später keimenden Pflanzen bilden daher männliche Organe aus. So wird das Verhältnis der beiden Geschlechter immer in der Waage gehalten, argumentieren die Forscher.
Krebs kann auf Körperzellen übergreifen.
Über den Mechanismus, mit dem Zellen ihre Abfallstoffe entsorgen, können gesunde Körperzellen zu Tumorzellen umprogrammiert werden. Das berichten Forscher aus Texas im Fachmagazin Cell Cancer. Die Krebszellen schnüren kleine Beutel ab, die aus einer Membran bestehen und die Erbgutmoleküle DNA und RNA sowie verschiedene Proteinkomplexe enthalten. Diese Membranbeutel können von gesunden Zellen aufgenommen werden. Dort greifen die Inhaltsstoffe in die biologischen Abläufe ein. Sie verändern den Prozess, bei dem die Erbinformationen umgesetzt werden. Dadurch kann sich die gesunde Zelle in eine Tumorzelle verwandeln.
Dino-Federn dienten dem Schmuck.
Die Federn von Dinosauriern sind im Laufe der Evolution nicht entstanden, um den Tieren das Fliegen zu ermöglichen, sondern vor allem zum Schmuck und damit für die Partnerwahl und Fortpflanzung. Diese These vertreten deutsche Forscher im Wissenschaftsmagazin Science. Die Forscher hatten die Verwandtschaftsverhältnisse der Dinosaurier mit den Reptilien und den Vögeln untersucht. Demnach verfügten die Urechsen über die Fähigkeit, Farben und UV-Licht sehen zu können. Aus den eher unscheinbaren Vorläufern der Federn entstanden daher Gebilde, die über den Vorgang der Lichtstreuung einen reichen Farbeindruck erzeugen konnten. Daher hätten etliche Arten von Dinosauriern ein Federkleid entwickelt, welches an dasjenige heutiger Vögel erinnert, lange bevor der Urvogel Archaeopteryx existierte.
China will zum Mond und wieder zurück.
China hat eine Raumkapsel gestartet, die aus der Umlaufbahn wieder zur Erde zurückkehren soll. Die Trägerrakete Langer Marsch 3 sei planmäßig vom Startzentrum Xichang ins All abgehoben. Das teilte die zuständige Behörde für Verteidigungsforschung heute in Peking mit. Die Testsonde befindet sich auf dem Weg zum Mond, wo sie in eine Umlaufbahn einschwenken soll. Nach etwa 8 Tagen soll sie dann zur Erde zurückfliegen. Der Testflug bereitet eine Mondmission im Jahr 2017 vor, bei der eine Sonde Gesteinsproben von der Oberfläche des Erdrabanten nehmen soll, um anschließend zur Erde zurückzukehren.
Auch tote Herzen lassen sich verpflanzen.
Australische Chirurgen haben nach eigenen Angaben erstmals erfolgreich Herzen verpflanzt, die zuvor aufgehört hatten zu schlagen. Den Medizinern gelang es in 3 Fällen, die Herzen wiederzubeleben, in einer speziellen Lösung am Schlagen zu halten und nach einem Transport den Patienten einzusetzen. Entnommen wurden die Organe in weit entfernten Kliniken. Der Transport habe zwischen 5 und 8 Stunden gedauert. 2 der 3 Patienten sind nach Angaben der Forscher bereits auf dem Weg der Besserung. Der 3. befindet sich noch auf der Intensivstation.
Gene berichten von einer gewaltigen Reise.
Menschen von der Osterinsel standen bereits Jahrhunderte vor der Ankunft der Europäer mit indigenen Stämmen aus Südamerika in Kontakt. Darauf deutet eine genetische Untersuchung an heute lebenden Bewohnern der Insel hin, wie ein internationales Forscherteam im Fachblatt Current Biology berichtet. Zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert dürfte es demnach zu einer Begegnung beider Kulturen gekommen sein, deren Spuren sich im Erbgut niedergeschlagen haben. Die Menschen von Rapa Nui, wie die Osterinsel auch genannt wird, hätten damals vermutlich die rund 4000 Kilometer Entfernung in Booten zurückgelegt und seien später wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Ein 2. Szenario, demzufolge Menschen aus Südamerika zufällig nach Rapa Nui gefunden hätten, erachten die Wissenschaftler als sehr unwahrscheinlich.
Das waren die Meldung mit Arndt Reuning.
Sternzeit. 24. Oktober. Der schwarze Tag der Raumfahrt. Die russische Soyuz gilt als die zuverlässigste Rakete der Welt. Sie hat mehr als 1800 Flüge absolviert. Doch auch in der Geschichte der russischen oder sowjetischen Raumfahrt gab es große Unglücke. Das schwerste war die Nedjelin-Katastrophe, heute vor 54 Jahren. Am 24. Oktober 1960 explodierte auf dem Startgelände von Baikonur die Interkontinentalrakete R-16. Die Ingenieure hatten bei Tests versehentlich die 2. Stufe der Rakete gezündet. Dadurch fing auch die 1. Stufe Feuer und der gesamte Startkomplex verwandelte sich schlagartig in ein brennendes Inferno. Die genaue Zahl der Opfer ist unklar, aber es dürften fast 150 Menschen ums Leben gekommen sein. Darunter Mitrofan Nedjelin, der Kommandant der sowjetischen Weltraumstreitkräfte. Die Katastrophe von Baikonur gilt als verheerendstes Unglück in der Geschichte der Raumfahrt. Zu Zeiten Nikita Khrushchevs wurde die Explosion allerdings verheimlicht. Auf den Tag genau 3 Jahre später kamen bei einem Feuer auf einem Teststand in Baikonur 7 Menschen ums Leben. Seitdem gilt der 24. Oktober in Russland und Kasachstan als schwarzer Tag der Raumfahrt. Tradition, Stolz und auch ein wenig Aberglaube spielen dort eine große Rolle. Daher können russische Raketen nur an 364 Tagen im Jahr starten. Weil die Flugteams das Schicksal nicht noch einmal herausfordern wollen, finden an einem Tag garantiert keine Starts statt. Heute am 24. Oktober.
Das war Forschung aktuell mit Monika Seinsche. Nach den Nachrichten sitzt hier mein Kollege Günther Hetzke und der kümmert sich um die wirtschaftliche Lage in der Ukraine. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.